Ihr Lieben, es ist schön, euch zu sehen. Ich würde zu Beginn auch noch mal beten und dann starten wir rein. Vater, ich danke dir, dass du unsere Mitte bist und du sollst der Mittelpunkt sein in all dem, was wir tun, was wir sagen, was wir machen. Herr, du bist willkommen hier zu wirken und ich bete, dass du zu uns sprichst jetzt durch diese Predigt, dass du zu uns sprichst durch das, was wir einfach alles heute hören, was wir auch danach in der Gemeinschaft irgendwie erleben, erfahren. Die Gespräche, die wir da haben, wir laden dich ein, komm du und schenke uns auch offene Herzen, offene Ohren, das zu hören, was du für uns hast. Danke, dass deine Worte Leben sind und wir brauchen diese Worte, damit wir Leben haben in uns und dieses Leben auch weitergeben können. Amen. Ja, ihr Lieben, heute das möchte ich gerne mit euch über Gideon reden. Gideon ist so eine Geschichte im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, und Gideon war ein Richter, aber Richter nicht im Sinne von, dass es einer war, der irgendwie so mit einer Robe, sagt man glaube ich, dazu da sitzt und Leute verurteilt oder sagt, ob sie gerecht sind oder nicht gerecht, sondern das war eine Zeit in Israel, also eine damalige Zeit in Israel, das war mal so ein Auf und Ab in Israel. Israel war irgendwie Gott treu, hat an Gott geglaubt, hat auf ihn vertraut, dann sind wir vom Glauben abgefallen und dann kam meistens irgendwie, hat Gott einen Richter erweckt, also eine Person erweckt, einen Mann oder eine Frau, die dann dieses Volk wieder zurück zu Gott geführt haben oder dieses Volk von ihren Feinden, von den Menschen, die sie dann meistens angegriffen haben in der Zeit, wieder zu befreien. Und Gideon war so ein Typ und in Richter 6 wird von ihm geschrieben. Und das wollen wir uns heute angucken. Zur Zeit von Gideon war es so, dass die Midianiter immer wieder eingefallen sind. Midianiter, das war so ein Nomadenstamm, die auf der Sinai-Halbinsel vor allem sich beherbergt haben. Was ich voll spannend finde, ist, die Midianiter waren eigentlich mal Freunde von Israel. Also die Frau von Mose, ein anderer Typ in der Bibel, die haben geheiratet, die war eine Midianiterin. Also eigentlich waren das mal Freunde, aber irgendwie durch diese Zeit, wo sie immer wieder von Gott abgefallen sind und dann anderen Götzen gedient haben, sind auch die Midianiter zu Feinden geworden. Und Gideon wächst darin groß. Also er lebt eigentlich in wechselnder Zeit auf, wo ständig Feinde, Midianiter, Nomadenvölker, die werden beschrieben, dass sie wie Heuschrecken das Land überfallen, alles rauben, alles essen, mitnehmen, die ganze Ernte mitnehmen, alles Rind und Vieh und Hühner und was da alles rumläuft, plündern. Und es steht dann da, dass Israel sehr verarmt in dieser Zeit. Und dann wird Gideon vorgestellt. Und Gideon wird überhaupt nicht wie ein Held vorgestellt, sondern man merkt ziemlich schnell, Gideon ist nicht irgendwie heldenhaft. Das ist ein sehr schüchterner Mann, der kein Selbstbewusstsein hat, kein Vertrauen in sich selbst, kein Vertrauen in seine Sippe, also in sein Volk und auch kein Vertrauen in Gott. Und ich finde es auch nicht verwunderlich, wenn man in einer Zeit groß wächst, wo man irgendwie die ganze Zeit man nur ausgeraubt, wenn man immer der Verlierer ist, dass man jetzt nicht das große Selbstbewusstsein hat. Und wir sehen, dass wie Gott da hineinkommt und diesen Mann, der echt an sich selbst zweifelt, an Gott zweifelt, kein Vertrauen hat in sich selbst, wie Gott diesen Mann nimmt und aus ihm eigentlich echt einen Helden macht. Dieser Mann kämpft am Ende mit 300 Mann gegen 160.000 Feinde und siegt, hat den Mut, das zu machen. Und ich finde diese Geschichte so mega spannend, deswegen möchte ich euch da mit hineinnehmen. Und ich finde, schon der erste Punkt, den man da eigentlich machen kann, ist, Gott nimmt diesen Mann, diesen Geringsten, der Geringen oder diesen kleinen Mann, der kein Selbstvertrauen hat, der wenig von sich selbst hält, und nimmt ihn an die Hand und macht ihn eigentlich zum Helden, macht aus ihm etwas. Und in 1. Korinther 1, Vers 27 steht das, finde ich, sehr cool zusammengefasst. Da steht, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt als schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. So, wer von euch denkt manchmal, dass er dumm ist oder irgendwie nicht alles weiß oder töricht oder wie auch immer oder halt einfach ist? So, manchmal kommt man so an die Grenzen. Ich finde, im Studium habe ich das manchmal erlebt oder auch manchmal im Gespräch denke ich, oh Mann, ich fühle mich extrem dumm. Oder auch wenn ich manchmal eine Predigt vorbereite, denke ich manchmal, ey, du kannst keinen klaren Gedanken fassen, das ist eine Vollkatastrophe. Ich kann euch sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid qualifiziert dafür, dass Gott euch auserwählt. So, er hat das Törichte der Welt ausgewählt, er hat das Schwache der Welt ausgewählt, um mit ihm sein Reich zu bauen. Ich finde das mega ermutigend. Und das sehen wir in dieser Geschichte. So, beruft Gott auch oder benutzt Gott auch euch, wenn ihr sagt, ich bin eigentlich begabt und ich habe Begabung. Ich glaube, viele von uns, wir haben mega viele krasse Begabungen in der Gemeinde. Ja, macht Gott auch, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass gerade da, wenn man sagt, hey, ich bin echt ein sehr begabter Mensch, ich kriege das auch viel zu hören, dass Gott manchmal mit uns so einen Weg geht, wo wir irgendwie nochmal mehr sterben müssen. Weil wo wir an einen Punkt kommen müssen, wo wir kapitulieren vor Gott, wo wir uns klar ist, es ist nicht mehr unsere Stärke. Auch wenn wir begabt sind. Aber ich glaube, das ist oft ein Weg, den gerade besonders begabte Menschen, die das vielleicht auch viele Menschen hören, manchmal noch mehr gehen müssen. So ein Sterbeprozess, wo es am Ende klar ist, hey Gott, ich mache das hier nicht mehr zu meiner Ehre, sondern dir gebührt die Ehre. Das ist auch, finde ich, spannend. So, Gott ist da echt eifersüchtig. Es geht um ihn. Ich fand das Lied so cool. Das Mittelpunkt. Er soll der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Das ist super wichtig. Gott gebührt alle Ehre. Genau, das war der erste Punkt, den ich schon machen wollte, weil ich das irgendwie bei Gideon, wenn man die ganze Geschichte so anguckt, irgendwie so spannend finde. Wir steigen mal ein und lesen, also wer eine Bibel dabei hat, kann mal Richter 6:6-10 aufschlagen. Richter 6:6-10, auf Verse 6-10. So. Genau, ich lese jetzt aus der Elberfelder, das ist eigentlich so eine sehr schwierige Übersetzung, aber ich finde, da kommt das am besten rüber, den Punkt, den ich machen möchte, finde, da kommt am besten rüber. Also Vers 6, da steht, so verarmte Israel sehr wegen Midian, und die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israels. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und ich habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und in ein Land gegeben. Vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Und jetzt kommt's, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. So, was steht da drin? Also erstens, Israel verarmt, habe ich schon gesagt. Ne? Die Midianiter kommen immer, wenn die Ernte irgendwie reif ist, und klauen alles, und Israel verarmt. Die Leute werden immer ärmer, ist doch klar. Alles, was sie gehört, wird jedes Mal irgendwie geraubt. Und man wirklich Besitz aufbauen kann man nicht. Und dann zweitens lesen wir, dass die Israeliten zu Gott schreien, dass sie zu ihm rufen und es anklagen und rufen, hey Gott, hör uns doch, hilf uns doch. Und Gott lässt sie hören. Und er schickt einen Propheten, der sie an die Vergangenheit erinnert, der sagt, hey, denkt doch mal daran, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Also Israel, kurz im Hintergrund, Israel war versklavt, 400 Jahre lang in Ägypten. Das Volk Israel waren Sklaven in Ägypten. Und Gott hat sie dann super spektakulär da hinausgeführt und sie in dieses Land gebracht, das Land der Amoriter, ziemlich gleich wie das Land von Israel zur Zeit. Und hat ihm gesagt, hey, ihr dürft in dieses Land kommen, das ist für euch verheißen, das ist für euch versprochen. Aber, und das ist der große Unterschied, er hat ihm gesagt, betet deren Götter nicht an. Und das ist sehr spannend, wenn man davor die Kapitel immer durchliest, dann liest man immer, dass Gott sagt, betet sie nicht an, betet nicht die Götter der Amoriter an, betet sie nicht an. Hier sagt er, fürchtet euch nicht vor ihnen. Ziemlich ähnlich, aber ich finde es nochmal einen entscheidenden Unterschied, wenn er sagt, hey, fürchtet euch nicht vor ihnen. Warum sagt er das? Furcht oder Angst lenkt oft meine Anbetung. Davor, wo ich mich fürchte, wovor ich Angst habe, das nimmt oft so viel Raum in meinem Leben ein, dass ich anfange, nach Dingen zu halten, nach Dingen festzuhalten, die mir vermeintliche Sicherheiten geben. Und diese Dinge werden oft zu meinen Götzen. Also meine Anbetung wirkt auch durch meine Angst gelenkt. Wenn ich Angst habe, immer nicht genug zu haben, wenn ich Angst habe, irgendwie zu kurz zu kommen, nicht genug Geld in meinem Leben zu haben, dann werde ich anfangen, jeden Penny, jeden Cent in meinem Leben festzuhalten, weil ich Schiss habe, dass ich am Ende nicht mehr genug habe. Ich werde daran festhalten, weil ich nach Sicherheiten suche, die nicht Gott sind. Oder wenn ich Angst habe, irgendwie nicht genügend Anerkennung zu bekommen, nicht genug gesehen zu werden, dann werde ich immer wieder die Möglichkeit suchen, in Situationen irgendwie das fallen zu lassen, dass ich das doch war, der das gemacht hat, dieses Werk, diese schöne Sache, die ich da gemacht habe, weil ich daran hänge. Und Furcht führt oft, oder Angst führt euch dazu, dass wir diesen Fokus verlieren, von Gott weg hin zu anderen Dingen, an anderen Dingen festhalten. Und dass diese Dinge Götzen werden. Das können Dinge sein, das können Menschen sein, das kann alles Mögliche sein, was uns irgendwie eine Sicherheit bietet, woran wir uns festhalten. Fürchte dich nicht, hören wir ganz oft in der Bibel. Fürchte dich nicht. Also das hier, fürchte euch nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Kommt sehr, sehr oft in der Bibel vor. Es wird mal gesagt, 365 Mal, ich habe gelesen, stimmt nicht, aber ziemlich oft. Warum ist das so? Einmal deswegen, aber auch, weil Furcht mich schlecht hören lässt. Wenn ich Furcht habe, dann lenkt diese Angst, diese Furcht, meine Aufmerksamkeit, meine Anbetung, meinen Blick von Gott weg, hin zu dem, wovor ich eigentlich Angst habe. Mein Blick weicht ab von Gott, weicht ab von dem weg, was er eigentlich gerade sagt. Ich bin mit meinem Ohr plötzlich bei anderen Dingen und höre auf andere Stimmen, höre auf andere Dinge, die da kommen. Matthäus 4, Vers 4, da steht aber, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus seinem Mund, also aus Gottes Mund. Ich finde es einen spannenden Vers. Scheinbar trägt Gottes Wort irgendwas in sich, was uns leben lässt. Ich glaube, für unseren Leib ist klar, da brauchen wir Brot, ne, damit wir irgendwie am Leben sind, sodass wir genügend Energie haben. Aber ich glaube, unsere Seele, unser Geist, der braucht Gottes Wort. Der braucht gesprochenes Gottes Wort, um am Leben zu sein. Das ist etwas Notwendiges. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Es steht ja auch, Glaube kommt vom Hören und nicht vom Gehörthaben. Ich finde das auch nochmal spannend. Also Glaube kommt vom Hören, was aktiv ist. Das ist eine Gegenwartsform. Ich glaube auch, die Beziehung zu Gott ist nichts Vergangenes, nichts Passives, was Aktives. Etwas, wo ich in der Gegenwart bin. Beziehung zu Gott ist jederzeit verbunden zu sein mit ihm. Ich finde das einen spannenden Punkt. Also Gottes Worte, Gottes Reden zu hören, ist was super Wichtiges. Seine Stimme zu hören ist super Wichtiges, damit wir wirklich das Leben haben, was Gott sich für uns vorgestellt hat. Und Furcht kann uns genau das rauben, weil es uns ablenkt, weil es uns woanders hinführt mit unseren Gedanken, mit dem, was wir haben. Und deswegen sagt, glaube ich, Gott auch dazu Gideon und sagt, hey, fürchtet, oder er sagt zu den Israeliten, fürchtet euch nicht vor den Göttern. Fangt nicht an, vor ihnen Angst zu haben und dadurch in anderen Dingen Sicherheiten zu suchen, sondern schaut auf mich, vertraut mir. Das war so der zweite Punkt. Wir sehen dann weiter, und das finde ich so cool, das wird nur besser bei Gideon. Wir sehen dann weiter, dass Gott Gideon ruft, in Vers 12 ist das. Und da ruft Gott Gideon, indem er sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon, der gerade sein Weizen in der Kälte, so wie so eine Art Keller oder irgendwie auf jeden Fall drinstehen, wo geheim, damit die Midianiter sich klauen können, da kommt er zu ihm und sagt, Gideon, du tapferer Held. Er konfrontiert Gideon mit einer Realität, die Gideon überhaupt nicht fühlt gerade. Er fühlt sich nicht wie ein tapferer Held. Ich glaube, der fühlt sich eher wie halt ein Versager, wie ein Verlierer. Und das merkt man auch in den nächsten Versen. Gideons Antwort darauf finde ich sehr nachvollziehbar, sehr verständlich, aber auch irgendwie spannend. Gideon sagt dann daraufhin, bitte mein Herr, also von mir, bitte mein Herr, was soll das? Wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das denn alles getroffen? Und wo sind denn all deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Ich finde das eine super spannende Frage, die er da stellt. Und mal Hand aufs Herz, wer kennt diese Frage? Wer kennt diese Frage, hey Gott, wo sind all diese Wunder? Wo ist da all das, was ich irgendwie gelesen habe, was ich vielleicht gehört habe, was ich auch von anderen Leuten gehört habe? Wo ist all das? Ich will das sehen. Ich frage mich das öfters hier im Ostseeviertel, manchmal, wenn ich mit Geschick konfrontiert werde. Ich denke, boah Gott, wo bist du? Wo ist das Wunder, was diese Familie braucht? Wo ist das, wo du diesen Menschen jetzt in Freiheit führen möchtest? Und Gideon stellt genau diese Fragen. Ich finde das irgendwie cool. Es ist authentisch und ich finde es voll verständlich. Aber ich glaube, dass Gott oft solche Fragen in uns hochbringt, dass Gott oft solche Fragen in uns provoziert, weil er uns auf was hinweisen möchte. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal durch solche Fragen darauf hinweisen möchte und uns dazu bringen möchte, dass wir selbst erkennen, hey, wir als Kinder Gottes, wir sind Teil der Lösung. Wir sind Teil von dessen. Er möchte uns da hineinführen und sagt, hey, warum passiert das nicht? Du, ich habe dich hier hingestellt, damit du genau daran Unterschied sein kannst. Bleib darin treu, bleib dran. Und das macht er bei Gideon auch. Und ich glaube, dass Gott tatsächlich oft auch Berufungen hineinspricht. Also mir hat das mal einer gesagt und ich fand das sehr, sehr bemerkenswert für mich selbst, zu merken, hey, was sind eigentlich Dinge, wo Gott mich hineinruft? Es gibt so manche Sachen vielleicht, wo ihr merkt, hey, da ärgert sich mein Herz entweder voll, wenn ich an die Gemeinde denke, weil ich merke, Mann, das fehlt denen total. Oder da geht mein Herz total drin auf, da freut sich mein Herz. Und da frage ich mich, warum kannst du es nicht mehr geben? Warum kannst du nicht noch mehr Kleingruppen geben? Oder warum kannst du nicht noch mehr Zeiten der Anbetung geben, wo wir ins Gebet gehen, wo wir Gott suchen, Janita, und wo wir seine Nähe suchen. Und ich glaube, dass ganz oft diese Sachen, diese Fragen, die uns da stellen, das ist eigentlich etwas, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, diese Fragen, wo er zeigen möchte, hey, ich habe da was in dein Herz gelegt, eine Frage, und ich möchte mit dir genau das bewirken, dass das mehr kommt. Und bei Gideon, finde ich sehr cool, zumindest lese ich das so raus, passiert das genauso. Denn Gott antwortet dann in Vers 14. Genau. Geh hin in dieser Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Seine Antwort darauf ist, hey, warum passieren all diese Wunder nicht? Warum passiert uns all dieses Schlimme ist? Jetzt geh hin in dieser Kraft. Rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Finde ich eine krasse Antwort. Aber ich glaube, das auch etwas ist, was Gott immer wieder auch zu uns sagt. Wenn wir uns solche Fragen stellen, hey Gott, warum passiert das nicht? Warum bleibt das gerade nur so, wie es ist? Und Gideons Antwort finde ich auch wieder so spannend. Er sagt dann nämlich, bitte mein Herr, womit soll ich den Israel retten? Siehe meine Tausendschaft, also meine Sippe an. Ich bin die geringste, er ist die geringste Manasse, also die geringste in diesem Stamm von Israel. Und ich bin der Jüngste auch noch im Haus meines Vaters. Also er bringt Gründe vor, warum er auf jeden Fall nicht geeignet ist, das zu machen, die Israeliten von Midian zu befreien. Und ich finde, so bin ich auch oft. Also oft bringe ich dann, wenn ich dann merke, da bringt er was rein, dann bringe ich Gründe vor, warum ich das nicht bin. Ich komme, aber Gott, ich komme doch nicht aus so einem Familienverhältnis. Ich weiß gar nicht, wie kann ich ihm da helfen? Was soll ich ihm da geben? Ich kann das ja gar nicht nachvollziehen. Oder Gott, ich kenne mich überhaupt nicht mit Süchten aus. Wie kann ich da eine Unterstützung sein? Ich habe doch gar keine Ahnung. Oder oh Gott, ich habe keine theologische Ausbildung. Wie soll ich denn da jemanden irgendwie, und mein Bibelkenntnis ist auch echt nicht so das Allerbeste, wie soll ich denn da jetzt jemanden irgendwie dahin führen, dass er auch mit dir irgendwie eine Beziehung anfängt? So, was kann ich denn schon geben? Ich glaube, wir sind schnell dabei, solche Ausreden zu finden. Und Gideon ja auch. Und ich finde, Gott ist auch wieder spannend. Er macht einfach weiter. Seine Antwort darauf ist, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie ein einzelner Mann. Finde ich eine krasse Antwort. Also Gideon versucht immer wieder rauszukommen. Gott macht einfach weiter und sagt, hey, und ich werde mit dir sein und du wirst Gideon schlagen wie ein einzelner Mann. So, Gott spricht Worte in Gideons Leben entgegen seiner Angst, entgegen dem, was er glaubt, wie er zu sein scheint, wie er denkt, über sich selbst denkt. Und ich finde, nach diesem Gespräch merkt man so, wie es anfängt, dass diese Hoffnungslosigkeit, die Gideon hat, dieses von Angst beherrscht sein, wie das so langsam bröckelt. Und das ist auch eine Ermutigung für uns, hey, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich so mein Level an Fähigkeiten, mein Level an Glauben, mein Level an Talenten, mein Level an dem, was ich mitbringe, um was hier in der Welt zu verändern, das ist Gott eigentlich egal. Er braucht nicht ein Level von Talenten oder sonst was. Was er braucht, ist unser Ja. Das sagt, ja Gott, ich bin bereit, come on, lass uns losgehen. Und genau das passiert dann auch bei Gideon. Es beginnt so, es ist ein Prozess, ne? Es ist auch nicht zack, danach ist er super mutig, es ist ein Prozess und Gideons Angst weicht so langsam. Er wagt die ersten Schritte. Ich finde, der erste Schritt ist auch schon krass, aber er wagt die ersten Schritte. Der erste Schritt, den er macht am gleichen Tag noch, ist, dass er zum Götzenopferaltar seines Vaters geht und zu dem Götzenbild, was sein Vater im Garten, so stelle ich mir das vor, irgendwie aufgestellt hat. Also der Vater war irgendwie wie so ein Oberpriester in der Stadt und da hingeht und das niederreißt. Er reißt den Altar nieder, er reißt das Bild nieder. Das Spannende ist, er macht das nicht bei Tag, er macht es bei Nacht, weil er Angst hat, ne, vor den Reaktionen der Menschen, aber er macht's. Und was ich auch so cool finde, ist, dass er es tut und Gott dieses kleine bisschen Mut, was er hat, einfach nimmt. Er sagt nicht, nee, du musst es bei Tag machen. Nein, er sagt, hey, mach's bei Nacht. Aber mach's. So, er sieht diesen Mut. Und auch hier wieder als eine Ermutigung in Matthäus 12, Vers 20 steht, dieses geknickte Rohr, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Aber dann ist gesagt, Gott schützt das bisschen Glaube, Gott schützt das bisschen Mut, was wir manchmal haben oder was wir vielleicht nur haben, und er lässt es wachsen. So, Gott ist kein Gott, der irgendwie ein bisschen Mut, dieses kleine, wo wir uns hineintrauen, wo er sagt, nee, das reicht nicht, da muss mehr sein, sonst was, sondern er ist ein sanfter Gott, der das nicht auspustet und sagt, hey, das Kleine, was da ist, das nehme ich. Wenn du es bei Nacht machst, alles klar, kein Problem. Nikodemus finde ich auch so ein cooles Beispiel. Nikodemus war so ein religiöser Führer, religiöser Leiter zur Zeit von Jesus, der sehr hoch angesehen war in der jüdischen Gesellschaft. Der kommt bei Nacht zu Jesus. Warum? Nein, weil er Angst hat, mit Jesus gesehen zu werden, dass die Leute von ihm denken. Jesus schickt ihn nicht weg. Komm am Tag wieder, hör auf, dich so zu schämen. Nein, Jesus nimmt sich die Zeit bei Nacht und redet mit ihm. Diesen glimmenden Docht, dieses geknickte Rohr, das bricht Jesus nicht ab, sondern er nimmt das bisschen, was da ist. Und er bewahrt das, er kultiviert das, er unterstützt das und er lässt das wachsen. Und das finde ich, ist bei Gideon auch so, so genial. Genau. Und am Ende steht dann da ein Mann, der den Mut hat, mit 300 Mann gegen ein Heer zu ziehen von 160.000, 533-fache von dem, was er da hat. Und wir sehen, dass Gott einen super spektakulären Sieg schenkt und dass Gott treu ist in dem allen. Und ja, warum ist das so? Ich glaube, es ist deswegen so, weil Gideon trotz seiner Angst, trotz dessen, dass er gesagt hat, hey Gott, keine Ahnung, was kann man ganz schon mit mir anfangen, gesagt hat, hey, ich sag ja, ich bin bereit, dieses kleine bisschen Mut, das kann ich dir geben. Ich gehe diesen ersten Schritt. Und ich finde, so eine Botschaft bei Gideon ist, dass das Mut oft nicht erst vorher entsteht, nicht erst bevor wir losgehen, sondern oft entsteht Mut dann auch im Gehen. Oft entsteht das, was wir brauchen, erst im Gehen. Und dein Ja zählt oft mehr als unser Talent, zählt oft mehr als das, was wir so mitbringen können. Unser Ja zählt mehr als unser Selbstbewusstsein oder unser Level an Glauben oder was auch immer wir da irgendwie so mitbringen sollten. Es ist Gott, der das durch uns wirkt. Und ich glaube auch da wieder, ne, der Schlüssel lag auch bei Gideon darin, dass er und dass Gott ihm begegnet ist. Da hat es angefangen. Gott war derjenige, sein Wort, sein gesprochenes Wort war der Katalysator, war das, was es angeregt hat in Gideon. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, der uns als Gemeinde gerade für die Zeit so wichtig ist, Gottes Nähe zu suchen, auf seine Stimme zu hören. Und ich glaube, das ist der eine Punkt, dass wir Gottes Nähe suchen, dass wir im Raum gehen, dass er zu uns reden kann, dass wir in dieser Gegenwartsform leben bei Gott. Ne? Nicht, also Glaube kommt vom Hören, dieser aktiven Form, dass wir darin wirklich bleiben, dass wir darauf hören, dass wir dann das, wo er uns hineinruft, dass wir den Mut haben zu sagen, okay Gott, ja, komm, ich mach's, ich probiere es aus, ich gehe da rein. Und dass wir uns nicht davon abhalten lassen, von all dem, wo wir sagen, kann ich nicht, geht nicht, bringe ich die Begabung mit, sondern sagen, hey, so wie ein Gideon, der da steht, sagt, okay, Gott, okay, ja, ich mach's, aber nur bei Nacht. Gott sieht das und macht das, er nimmt uns an die Hand und er ermutigt uns. Und auch bei Gideon sehen wir es immer wieder, wie Gott ihn immer wieder daran ermutigt und immer wieder an die Hand nimmt, immer wieder neu, aufs Neue ihm zeigt, dass er dabei ist. Ja, ich würde gerne schließen mit dem Einsatz, mit dem Gott den Gideon anspricht. Und der ist ja, ich finde ihn so bemerkenswert, weil es ihn so konfrontiert in seiner Realität und er ist so komplett konträr. Aber ich glaube, dass Gott uns, jedem von uns das immer wieder zusprechen möchte eigentlich, weil Gott uns, glaube ich, so sieht. Er sieht uns nicht als nur die Leute, die keine Begabung haben, die vielleicht schwach sind oder wenig zu bringen haben. Ich glaube, Gott sieht viel mehr in uns und das möchte uns mal wieder zusprechen. Deswegen, der Herr ist mit dir, du tapferer Held, du tapfere Heldin. Das gilt uns und ich glaube, Gott sieht, was in jedem von uns steckt. Und auch wenn wir das selbst noch nicht sehen, Gott möchte das in uns herauskitzeln, möchte mit uns einen Weg gehen, möchte uns lehren, dass wir auf ihn hören, dass wir uns nicht fürchten, dass wir uns nicht leiden lassen von Angst, sondern dass wir auf ihn schauen, dass wir auf ihn vertrauen. Und das Kleine, was da ist, das Kleine, was wir ihm vielleicht bringen können, dieses geknickte Rohr, diesen glimmenden Docht, das nutzt Gott und er macht damit was. Und ich finde das sehr ermutigend an dieser Geschichte. Und ich bete jetzt noch zum Schluss einmal, dass Gott genau das mit uns macht. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der das Schwache, das Einfache berufen hat, der das Schwache einfach auserwählt hat. Du hast nicht das, ja, die großen, starken, begabten Menschen genommen, sondern du nimmst das Kleine, das Schwache. Du holst uns da ab, wo wir sind. Du nimmst uns die Hand und du führst uns in das hinein, was du uns haben möchtest. Ich bete, dass du jedem von uns noch diese Fragen, die wir manchmal so haben, noch vielleicht noch klarer aufs Herz legst oder dass du uns erkennen lässt, hey, was ist eigentlich das, wo du uns hineinführen möchtest und dass wir den Mut haben oder auch diese Ermutigung haben, ja zu sagen, dass wir nah an deinem Herzen sind, dass wir deine Nähe suchen, dass wir auf dich schauen. Danke, dass du gut bist in all dem. Danke, dass du einen Weg für uns, für jeden von uns hast, der wunderbar ist, der wundervoll ist und dass du das mit uns gemeinsam gehen möchtest, dass du ein Gott bist, der es gut meint. Und Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Stimme in unserem Ohr, wir brauchen es, dass wir in der Nähe sind zu dir und wir sehen uns danach. Amen.